Okay, wollen wir anfangen? Bist du ready?
Ja. Freue mich.
Okay, und los geht's.
Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Heute
Hallo
die
Sabrina.
Talks-Version.
Ja, heute haben wir niemanden eingeladen, außer uns selbst.
Ja, du hast mich eingeladen zum
Ja, das stimmt.
Zoom-Meeting.
Wir hatten ja das letzte Mal, die letzte Folge, war ich ja letztendlich derjenige, der den größeren Redeanteil hatte. Nicht, weil ich mich aufdrängen wollte, egoistisch, sondern weil wir uns das ja so gestaltet haben, dass der eine dem anderen immer Fragen stellt und Fragen vorbereitet. Und auch heute
Ja.
ist das so der Fall. Das heißt, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Einmal unser Hauptkonstrukt, so der letzte Ergo-Moment und eben auch die letzte Frage mit dem vervollständigen Satz. Und aber wir haben auch ein Thema herausgesucht, was wir natürlich ein bisschen diskutieren möchten. Vielleicht kann ich ganz kurz sagen, Sabrina, wie ich ein bisschen auf die Thematik gekommen bin.
Ja, gerne. Erzähl. Nimm lieber Leute mit.
Und zwar, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen, die Diskussion der Krankenkassen bezüglich der Mehrverordnung in der Ergotherapie und die damit verbundene, wie soll ich sagen, hypothetische Nichtfähigkeit der Ergotherapeuten mit dieser Freiheit der Blanko-Verordnung umzugehen. So kann man das vielleicht so formulieren.
Ja, das kann man so formulieren. Das hast du toll gemacht.
Ich habe mich da ein bisschen drüber geärgert, über ein paar Aussagen im Ärzteblatt, was dort stand, gerade von der AOK,
Du bist damit nicht
formuliert.
alleine.
Gut. Wie gesagt, ich werde es jetzt auch nicht mal nochmal vortragen oder so. Ich kann gerne diesen Link von diesem Artikel gerne mal in die Shownotes nochmal packen. Kann jeder sich selber mal durchlesen kurz. Jedenfalls, das hat er mich so zu dem Thema gebracht, des Direktzuganges, also der offene Zugang in die Therapie, wie andere Länder es ja schon betreiben. Ich glaube, die Niederlande ist da ja auch relativ weit. Und würde gerne heute dieses Thema heute aufmachen mit dir. Aber bevor wir jetzt anfangen mit der eigentlichen Thematik, würde ich gerne von dir wissen, was denn so dein letzter Ergo-Moment war. Vielleicht kannst du mal berichten.
Das Lustige ist, dass der tatsächlich gestern passiert ist. Ich wusste ja, dass wir heute aufnehmen. Dachte ich, oh, was ist mein Ärgermoment? Was ist mein Ärgermoment? Und dann kam es gestern zu einer Situation, wo ich dachte, den muss ich dir erzählen.
Da bin ich jetzt sehr gespannt.
Ich hatte ein Gruppentraining, und dann kommen danach immer Leute und haben nochmal eine Nachfrage. Das ist auch ganz geschickt, weil dann kann man auch nochmal in eine Einzelverordnung reingehen und damit wir die Leute nochmal einzeln sehen, falls die in der Gruppensituation eben nicht zurechtkamen oder sich ein Betätigungsanliegen rausgeschält hat, das eben jetzt nicht so für die Gruppe ist oder nochmal mehr Zeit einfach braucht. Und da kam eine Dame her und hat dann gesagt, oh, Frau Heitzmann, Energiemanagement. Wo können wir denn das, wo kann ich denn das machen? Das hatten Sie vorher erwähnt, wo kann ich denn das machen? Nochmal ganz gesondert für mich. Bei wem? Und ich so, ja, da kommen Sie zu mir. Und ich wusste, dass ich die Dame demnächst ein paar Mal habe und habe gesagt, da kommen Sie zu mir. Und sie gesagt, ah, das ist ja super, dann kenne ich Sie ja schon, wie schön. Und hat sie gesagt, oh, und ich habe so Probleme mit der Polyneuropathie und dem Laufen. Das ist auch echt schwierig bei mir und das behindert mich, ne, im Alltag. Ich mache es jetzt sehr kurz, aber ne, und dann damit habe ich auch Probleme. Wo gehe ich denn dahin? Und ich so, damit sind Sie bei mir. Und dann hatte sie noch eine Orthese an der Hand und hat gesagt, oh, eine Sehnscheidenentzündung habe ich auch noch und da habe ich Probleme bei dem und dem aktuell. Wo gehe ich denn dahin? Und ich so, da sind Sie bei mir.
Eigentlich sind sie immer bei mir.
Und dann guckt sie mich so an und sagt, wer sind Sie denn? Eine eierlegende Wollmilchsau? Und ich so, nee, ich bin die Ergotherapeutin.
Das beschreibt vielleicht manchmal auch unseren Beruf so ein bisschen, oder?
Ja, und den fand ich so schön und ihr Gesicht dazu fand ich auch so schön. Und ich freue mich tatsächlich auf die Arbeit mit ihr, weil sie so intuitiv auch schon ganz viel formuliert hat, bei was sie das stört. Das ist total cool gewesen, wo ich dachte, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Also, ich habe
Hat sie
auf jeden Patienten
nochmal nachgehakt, für was die Ergo dann noch so zuständig ist?
Nee, das werden wir dann, also sie wollte dann auch sehr viel ins Gespräch gehen, aber ich musste dann auch weiter und habe gesagt, alles Weitere klären wir dann in den nächsten Einheiten und da werde ich natürlich auch nochmal drauf eingehen, was die Ergotherapie macht, weil meistens, wenn man das einmal erklärt, kommen die Leute dann nochmal mit Themen oder es schwenkt auf was komplett anderes, weil das andere doch nicht so im Vordergrund steht. Ich weiß nicht, wie das so bei dir ab und zu ist. Ne, die kommen dann mit einer Überlegung. Und wenn du dann nochmal erklärst, wofür wir zuständig sind oder was wir machen und was unser Kern ist, dann wird manchmal komplett geswitcht und sagt, wenn ich jetzt so rede, ist eigentlich mein allerdringendstes Problem das.
Naja, sicher. Klientinnen und Klienten kommen ja mit einer gewissen Vormeinung in Therapie. Also gerade wenn die jetzt vielleicht schon mal irgendwo Ergotherapie hatten oder ja schon mal von Ergotherapie gehört haben, und natürlich mit der vorgefertigten Meinung in die Therapie kommen. Und wenn man dann den Beruf nochmal explizit erklärt, für was wir zuständig sind, dann ist das schon oftmals so, dass der Groschen vielleicht nochmal fällt und sagt, okay, naja, gut, dann habe ich eher das Anliegen oder ach so, dafür sind sie zuständig. Ich dachte, sie behandeln nur Kinder oder so, habe ich auch schon mal gehört.
Ich mache nur Schreibtraining.
Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben ein Kind in der Therapie gehabt. Von daher trifft das auf mich nicht zu. Aber ja, gebe ich dir recht, das ist dann schon des Öfteren der Fall, dass dann dort Anliegen vorkommen, wo Klienten erstmal drüber nachdenken müssen und dann sagen, okay, ja, das ist mir doch wichtig. Was ich in dem Zusammenhang manchmal auch mache, ist dann, oder gemacht habe, ich arbeite ja nicht mal am Klienten, zu sagen, okay, passen Sie auf, ich habe Ihnen das jetzt erklärt und jetzt können Sie zu Hause nochmal in sich gehen. Und beim nächsten Mal werden wir das dann nochmal besprechen. Auch die Anliegen dahinter und das nicht so überfallartig in der ersten Einheit, ja.
Ja, richtig, genau. Also, dass die Patienten auch immer wieder kommen dürfen. Nicht, dann ist
Ja,
die Chance verbraucht.
erstens, lass uns, stell dir mal vor, du kommst in eine Situation und weißt eigentlich gar nicht, was dich erwartet. Na, das, und dann kommt irgendwie ein Therapeut oder eine Therapeutin und stellt dir irgendwie Fragen, worüber du dir noch gar keine Gedanken machen konntest, obwohl diese Anliegen, die du dort in der Therapie ja formulierst, ja unglaublich wichtig sind.
Ja.
Na, das heißt, es hat da eigentlich eine Wichtigkeit und wenn du mal zwischen Tür und Angel das jetzt irgendwie erfragst, weiß ich nicht, ob dann das herauskristallisiert wird, was dann auch am Ende des Tages dem Klienten wirklich wichtig ist. Und deswegen eben diese Chance zu geben, nochmal drüber nachzudenken, finde ich unglaublich wichtig, wenn man eben merkt, dass derjenige da ein bisschen ins Schwimmen kommt. Also das,
Ja,
wir
tatsächlich.
hatten zum Beispiel, jetzt rede ich schon wieder zu viel, wir hatten zum
Lass es
Beispiel
raus, lass es raus.
in der Klinik, wo ich gearbeitet habe, 10 Jahre lang, das grundsätzlich so gemacht, dass wir den Klienten in der Erstaufnahme, man muss sich vorstellen, die kamen aus dem Krankenhaus nach dem Schlaganfall zu uns, vom Krankenhaus gleich in die Reha. Das heißt, noch überhaupt gar kein Bild, manchmal, was schränkt mich gerade ein, was ist so mein Problem oder keine Ahnung, völlig überfordert mit Aufnahme, Krankenhaus, Klinikum, krank sein und was weiß ich. Und dann sollten wir noch dazu hinkommen und sagen, so, was passt dann so nicht? Was ist Ihnen wichtig? Ne? Und das ist ja gar nicht evaluierbar für einen Menschen in dem Moment. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir kommen am Ersttermin und beschreiben erstmal unseren Beruf, was ist unsere Aufgabe und bis morgen oder übermorgen überlegen Sie sich mal, gucken Sie sich mal Ihren Alltag hier so an und dann reden wir nochmal ganz in Ruhe drüber, was wirklich wichtig ist.
Ich finde das auch sehr verantwortungsvoll tatsächlich, wenn man das so macht, weil wir können mit unserer Methode einen sehr großen Impact haben auf das Leben von Menschen, auf ihre Selbstbestimmtheit. Und die Therapieressource ist nicht unendlich, sondern endlich. Und auch deren Zeit ist endlich in dem Sinne, ne? Und von daher finde ich das wichtig, wenn man da immer wieder drauf eingeht. Gut, dass du es nochmal
Das
ausformuliert hast.
finde ich auch. Und wir reden ja immer so von einer gewissen Therapie-Motivation oder Volition. Und es wäre ja, genau, und das möchte ich ja erreichen beim Klienten. Und wenn ich anfange, ihn zu überfordern, gleich von Beginn an, dann werde ich wahrscheinlich nicht diese Therapiemotivation haben, wie wenn ich dann zum Beispiel ihm auch die Zeit gebe und ihm auch zeige, ey, pass auf, es geht um dich, mach dir Gedanken, mach dir keinen Stress. Ne? Es geht nicht um mich gerade, um da irgendwie meinen Befund füllen zu müssen. Sondern es geht um dich als Klient und du hast das Zepter in der Hand, wann wir eigentlich damit anfangen in dem Moment.
Und man muss ja auch überlegen, einen Satz noch dazu, bevor wir zu der Hauptfrage kommen, dass viele KlientInnen von Heilmittelerbringenden ja auch die Haltung erwarten, dass wir etwas mit ihnen tun. Damit
Natürlich.
sie bei uns
Das kennt jeder, glaube ich. Ich glaube, jeder Therapeut kennt das.
irgendeine. Ja,
Wie
genau.
so ein Doktortherapeut, ja.
Sie wissen doch, wie das jetzt wieder besser wird. Und wir streben ja auch an, dass die Leute mit uns mitarbeiten. Und diese veränderte Haltung, die die vielleicht auch über Jahre miterlebt haben, wo sie ja auch über Jahre gelernt haben, durch Verwandte, durch wie man Therapierende sieht, da sich dann auf was anderes einzulassen, das zu durchdringen
Absolut.
und dann das ins Gegenteil zu wenden und die aktive Mitteilnahme an der Therapie zu gestalten und für sich zu sehen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Prozess, der ganz am Anfang steht und der auch seiner Zeit, ja, dem man auch seine Zeit geben darf und
Absolut,
muss.
absolut. Was ich immer wichtig fand, jetzt sind wir schon, wir kommen gleich zum Hauptthema. Aber ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Vielleicht wäre es mal eine Podcast-Folge für sich selbst.
Wir nehmen es mal auf.
Was ich immer wichtig fand, also beziehungsweise wie ich es oder wie wir es gemacht haben, und so lehre ich es auch in meinen Fortbildungen, die ich über die Thematiken gebe im Sinne vom TSK, dass der Klient immer die Möglichkeit bekommt, entweder A, selbst auch sein Assessment auszufüllen. Also sei es, ich mache jetzt keine Ahnung, COPM oder was, es gibt ja alles Mögliche, dass ich von vorne weg ihm sozusagen die Verantwortung übergebe, dieses Assessment auch selber ausfüllen zu dürfen. Oder zumindestens, wenn er es jetzt nicht möchte, kann ja sein, ihm immer Zettel und Stift hinlege, damit er sich selbst auch Notizen und alles machen kann. Ich finde, das hat schon mal einen ganz anderen Touch, als wenn ich jetzt alleine mit meinen Unterlagen da sitze und der Klient sitzt dort und ist so ein bisschen ausgewählt, ist ja auch so ein Machtgefüge in dem Moment, ne? Ich Therapeut, du Patient in dem Moment dann vielleicht sogar. Und damit gebe ich ja ihm auch die Klientenrolle und sage, okay, pass auf, dokumentiere ruhig, schreib dir was auf. Wenn du nicht schreiben kannst, so sage ich das dann auch immer, sag mir Bescheid, wenn ich für sie was aufschreiben soll. Ne? Einfach, dass sie es nicht vergessen.
Tatsächlich ist das übrigens ein echter Game Changer, also finde ich, wenn man den COPM einmal den Leuten zuschiebt und sagt, Sie notieren, wir besprechen,
Richtig.
Sie notieren. Das
Genau.
ist so, seitdem ich das mache, ich mache ihn ja nicht so oft, weil ich in dem Klinikkontext leider nicht die zeitliche Chance habe, dann ausführlich zu machen. Aber wenn ich ihn mache, dann mache ich ihn tatsächlich seit ein paar Jahren nur noch so. Und das ist so cool. Das ist, also
Definitiv.
probiert
Also
es
warum soll
gern
ich die
mal aus,
Arbeit
wenn ihr es noch
machen?
nicht
Ne?
macht.
Absolut, absolut. Also wie gesagt, auch an alle, die das vielleicht noch nicht so machen, schaut, dass ihr eure Klienten wirklich in die aktive Rolle bringt. Ich glaube, eine ganz gute Befundaufnahme ist dann die, wenn ich als Therapeut hinten am Stuhl angelehnt bin und der Klient ist vorgelehnt und muss arbeiten. Ich glaube, das ist, wenn du das geschafft hast, ne, das funktioniert nicht immer, auch von der Funktion manchmal auch nicht, ne, ganz klar.
Natürlich.
Aber zumindest in zu schauen, aus der Passivität in die Aktivität zu bekommen, das heißt, von dem Patientenstatus in die Klientenrolle reinzuholen. Okay, gut. Bevor wir jetzt weiter dieses Thema jetzt noch weiter besprechen, würden wir jetzt tatsächlich mal übergleiten in den eigentlichen Themenblock. Und zwar würde ich gerne mit dir über den Direktzugang sprechen. Es gibt Länder, die machen das schon. Und ich würde einfach von dir gerne mal wissen, was hältst du davon? Vielleicht kannst du auch erklären, was ist der Direktzugang? Und wo siehst du Hürden und wo siehst du Chancen in Deutschland?
Das ist eine sehr komplexe Frage,
Das
Robert.
stimmt.
Erstmal zum Direktzugang, dass wir alle abholen. Was bedeutet denn Direktzugang? Da entfällt eigentlich dieser vorgelagerte Arztbesuch. Das heißt, Leute dürfen direkt zum Ergotherapeuten und sagen, hier, ich habe Arm. Ich habe hier, oder im schönsten Fall, ich habe hier ein Anliegen und ich möchte, dass du mir hilfst, ohne dass wir über einen Arzt gehen müssen. Das ist in Deutschland tatsächlich nicht möglich direkt. Wie gesagt, wir brauchen eine Verordnung vom Arzt, um das machen zu dürfen. Das sagen die Berufs- und unsere, also Berufsgesetze. Und die kleine Chance, die wir haben, den Umweg, den wir aktuell machen können, ist zum Beispiel über den sektoralen Heilpraktiker. Der ist aber nur für die Selbstzahlenden. Das ist also nicht eine Kassenleistung, sondern die Selbstzahlenden können dann, wenn wir eine sektorale Heilpraktikererlaubnis haben, zu uns kommen und wir können die dann behandeln. Ja, das hat also nichts mit Globuli und Akupunktur und alles Mögliche zu tun, sondern wir dürfen innerhalb des sektoralen Heilpraktikers wirklich nur das tun, was wir gelernt haben und wofür wir stehen. Ja, das ist, ne, ich glaube, ein sehr umstrittenes Thema. Ich finde den Direktzugang eigentlich sehr wichtig für uns. Ich finde den auch wichtig tatsächlich. Sind wir schon bei den Chancen, die ich da so ein bisschen ausweite? Ich finde den sehr wichtig, wenn wir auf den demografischen Wandel gucken. Wir haben momentan die Arztpraxis oftmals als Nadelöhr. Wir wissen, die Arztpraxen sind einfach sehr überlastet. Wir haben die Arztpraxis, die Leute warten sehr lange auf Termine. Je nachdem, ne, dann sagt der Hausarzt, oh, ich will da nochmal den Facharzt drüber gucken lassen. Facharzttermine, wissen wir, dauern lange, ne? Und bis dann vielleicht mal noch die Verordnung kommt zum Ergotherapeuten, vergeht einfach viel Zeit. Das heißt, ich sehe darin eine Entlastung für das gesamte System, in dem Sinne, dass schneller Hilfe da ist für KlientInnen. Und natürlich auch, wie wir der Alterslast, ich mag es nicht Last nehmen, aber dem demografischen Wandel ein Stück weit entgegentreten können. Und wir wissen ja auch, dass wir schnell agieren müssen, weil wir zum Beispiel für die Selbstständigkeit wissen, wir müssen früh agieren, weil, um Sachen zu erhalten, so lang wie möglich, weil wenn die einmal abgebaut sind, ist es schwieriger wieder aufzubauen, wenn das Alter dem entgegensteht oder eine progredient verlaufende Erkrankung. Deswegen sehe ich da drin eine sehr gute Chance für schnell schnellere Versorgung, aber auch für die Entlastung des Systems zukunftsgerichtet. Natürlich haben wir auch ein paar Hürden, wie zum Beispiel das aktuelle Berufs- und Heilmittelgesetz. Wir können das aktuell nicht machen. Das heißt, es muss auch verändert werden. Es stehen auch zum Beispiel, das Patientenrechtegesetz muss darauf angewendet werden, dass wir da so agieren können, wie wir das wollen würden. Und natürlich auch eine Qualifikationsfrage steht dem entgegen, ne? Dass wir aktuell in der Ausbildung zum Beispiel noch nicht abbilden können in dem Sinne, ne? Wir müssen Red Flags erkennen können. Die werden natürlich auch schon gelehrt. Je nachdem, wo man in der Ausbildung ist. Das ist ja noch so ein bisschen heterogen. Wir müssen aber auch gucken können, ist das Anliegen denn eines, das bei uns ist, das bei uns gelagert ist und das wir auch bearbeiten dürfen, oder steht dem eine Erkrankung im Wege, die einer ärztlichen oder Notfallsituation bedarf und wo wir zum Beispiel gar nicht ran können oder wo wir parallel behandeln können. Diese Einschätzung ist eine wichtige Sache und ich glaube, da dürfen wir noch ran. Das ist aber auch noch nicht schlimm, weil das war ja bis jetzt noch nicht für uns vorgesehen. Und deswegen darf das dann noch erweitert werden. Und ja, das ist so
Würdest
erstmal die
du,
Thematik, wie
ja,
ich sie sehe.
würdest du als Hürde auch betrachten? Jetzt hoffe ich, dass ich da nicht irgendwie ein Fass aufmache. Aber,
Ja.
also, nee, also, ist natürlich ein kontroverses Thema irgendwie auch. Wir haben ja in Deutschland aus meiner Sicht immer noch so ein bisschen das Problem, dass die Ergotherapie als solches inhaltlich nicht gemeinschaftlich in eine Richtung fährt. Kann man das so sagen? Ohne jetzt irgendwie jemanden zu diskreditieren oder zu sagen, das eine ist jetzt richtig, das andere ist falsch oder das ist schlecht und das ist gut, sondern es gibt einfach unterschiedliche Ansichten, wie Therapieabläufe stattfinden sollten. Siehst du das als auch als eines der Hürden, dass man sagt, okay, wir müssten uns eigentlich inhaltlich gemein sein, beruflich in Deutschland und dass wir denselben Weg auch beruflich gehen und nicht nur als Semiprofession gelten, sondern wirklich als Profession am Ende des Tages, die ja eine einheitliche Sprache spricht. Klar, wir haben die Berufsdefinitionen und irgendwie, wenn du die Ergos auch fragst, sagen wir alle, ja, wir sind für den Alltag zuständig. Das weiß auch jeder. Aber in der Umsetzung, und da will ich gar nicht die Kolleginnen und Kollegen angreifen, die das vielleicht manchmal nicht so tun, sondern es hat natürlich auch was mit dem Föderalismus zu tun, mit den Ausbildungsinhalten, mit den verschiedenen Ausbildungsinhalten, je nach Bundesland etc. Also da, ne, kann man wirklich weit gefächert
Ja.
anfangen. Aber glaubst du, dass das auch eine Hürde sein könnte, dass wir da nicht gemeinschaftlich einen Weg in der Therapie gehen und es immer noch nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, aber trotzdem immer noch so gewisse zwei Lager vielleicht gibt, vielleicht kann man das so beschreiben.
Ich weiß, was du meinst, und ich würde es tatsächlich nicht mehr nur in zwei Lager, sondern in ganz, ganz viele unterschiedliche Lager sehen, wenn man es ganz genau betrachtet. Ja, es gibt zwei Strömungen. Letztendlich finde ich aber, dass es, wie gesagt, noch mehr Strömungen gibt. Und wir müssen uns, wenn wir den Auftrag annehmen für den Direktzugang, klar sein, wofür wir stehen. Auch für die Patientenversorgung, damit die wissen, ah ja, ich habe das Problem. Ich gehe jetzt zum Ergotherapeuten, weil ich gehe nicht zum Physiotherapeuten, der ist dafür nicht zuständig. Das heißt, es ist auch so, dass bei uns dann nicht ständig die Mamis mit ihren Kindern für die Schönschrift auftreten, wenn wir dann den Direktzugang haben, sondern dass ganz klar ist, wofür wir stehen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich ein bisschen in die Nesseln setze. Aber ich finde ja auch, dass die Ergotherapie in Deutschland ein ganz besonderes Wachstum hat, wie sie erwachsen ist. Und wir haben ja auch spezielle Vorbilder, wie zum Beispiel Kanada oder Niederlande, die wir gerne sehen und auf die wir gerne hinschauen, wo wir auch gerne uns Assessments oder Modelle hernehmen. Aber oftmals passen oder die passen teilweise nur bedingt auf uns oder auf unseren Kontext. Oder und dann bedenken wir auch nicht, wie woraus unsere Ergotherapie eigentlich erwachsen ist. Und das steht dem Ganzen auch immer mal wieder ein Stück weit im Wege, ne? Dass die Ergotherapie eben aus einen anderen Grundsatz erstmal hatte, ein Stück weit, wie sie erwachsen ist, wodurch sie erwachsen ist. Und dann kommen diese anderen Modelle dazu, die nicht schlecht. Ich finde die toll. Also wir haben ja vorher auch gesagt, dass wir sie durchführen und absolut zielführend finden. Ich möchte das nur anbringen, weil ich das sehr wichtig finde in der Diskussion. Ich breche es runter, gute, schlechte Ergotherapie. Ne?
Absolut. Ja, klar. Die Geschichte der deutschen Ergotherapie ist eine andere als jetzt in den Niederlanden oder hat auch
Richtig.
andere Hürden gehabt, vielleicht, ne? Sei es jetzt Zweiter Weltkrieg und Teilung von Deutschland etc. Ne? Wir hatten ja eine andere Geschichte.
Ja, richtig, genau. Wenn man sich mal bedenkt, ne, weil das Korbflechten ja auch immer so als manchmal lächerlich herangezogen wird, Korbflechten, das war ja früher auch wirklich wichtig, wenn jemand valide war, dann hat in der Ergotherapie man das Korbflechten mit ihm erlernt, damit er sich verdingen kann und wieder Geld verdienen kann quasi, ne? Daher kommt das unter anderem auch.
Genau, ich hab letztens Fotos gesehen von der deutschen Ergotherapie. Das war ja, die deutsche Ergotherapie ist ja entstanden, also die Angelsachsen haben das ja herbeigebracht, so kann man das vielleicht sagen. Und das war ja, glaube ich, eine Weiterbildung eigentlich für Krankengymnasten am Anfang.
Genau.
Und da habe ich Bilder gesehen, wie Kriegsversehrte sozusagen ja an so einem Webrahmen saßen, um letztendlich erstmal wieder Bewegung reinzubringen in ihren Körper. Und daraus ist das ja letztendlich auch ein bisschen entstanden, die Ergotherapie. Ne? Also das ist ja, genau, ist ja eigentlich dieser Passus, ja, kleine Physiotherapeuten, hat vielleicht dann auch da vielleicht seinen Ursprung, ich weiß es nicht, ne? Aber es ist ja nicht mehr so, ne? Aber daher kommt es ja.
Richtig, oder bei Brustkrebspatientinnen der Webrahmen, wo die quasi den Arm so weit hoch machen müssen wegen der Bewegungsproblematik und so weiter und so fort, ne, nach Brustkrebsentfernung, also Brustabnahme oder sonstigen Dingen, ne, zur Ausweitung der Bewegung. Aber wir schweifen ab. Also ich finde, das muss man alles bedenken und da darf man nicht milde walten lassen. Milde finde ich nicht gut, weil es geht um unsere Patienten und um eine gute Versorgung. Und es geht mir auch darum, wie gesagt, dass wir wissen, wofür unsere Profession steht, auch zur Abgrenzung oder zur inter- oder vielleicht auch in meiner Wunschvorstellung irgendwann intraprofessionellen Zusammenarbeit. Genau, und deswegen glaube ich momentan, dass es natürlich wichtig ist, dass wir das Berufsgesetz verändern. Endlich, hoffentlich, irgendwann. Und dass wir da vielleicht nicht mehr so föderalistisch auftreten, sondern dass es etwas Einheitliches gibt, wo sich alle dran halten müssen und wir dann natürlich den Fokus auf Betätigung noch mal mehr legen.
Auf alle Fälle. Glaubst du, dass, also der Vergleich jetzt zu den Niederlanden zum Beispiel, ich habe ja dort studiert, es ist ja so, dass es dort, glaube ich, vier Hochschulen gibt für Ergotherapie. Ich glaube, in Deutschland gibt es 180 Ergoschulen oder so. Ich weiß es gar nicht, ich bin jetzt, also 160, 180 Ergoschulen. Das zeigt ja schon auch, klar, Niederlande ist jetzt nicht so groß wie Deutschland, aber dass die das eher so komprimiert anbieten, aber dafür einheitlich. Ne, ich glaube, das ist, glaube ich, der Knackpunkt dahinter. Glaubst du, dass es wichtig wäre, die Akademisierung in Deutschland voranzutreiben, um den Direktzugang zu ermöglichen?
Auch
Gemeine
das,
Frage.
also ich habe mir heute Morgen aufgeschrieben, dass ich finde, dieses Thema der Akademisierung, das stelle ich dir sehr gerne nächstes Mal. Yo, Spoiler, Spoiler. Weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz großes eigenes Thema an sich. Und ich bin tatsächlich für die Vollakademisierung über einen gewissen Zeitraum, ne? Ich bin tatsächlich nicht für jetzt ist alles anders und ne, sondern ich bin tatsächlich für eine irgendwann, dass wir dahin kommen, weil ich das tatsächlich auch wichtig finde, dass man sich damit auseinandersetzt, was ist der Groß, was gilt gerade, was ist die Evidenzlage. Nicht, ich glaube, das hilft meinen Patienten, das tat meinen Patienten schon immer gut. Ja, das ist, kann eine Säule der Evidenz sein, das Erfahrungswissen und die Expertise, aber auch immer wieder abzugleichen, selbstkritisch, in Reflexion, was steht denn gerade an und was gilt aktuell und wie gleiche ich das mit meinen Maßnahmen ab und passe die auch an. Ich finde, das ist auch ethisch sehr wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben. Und dafür finde ich es einfach wichtig, dass man irgendwann auch schon gut Studien lesen kann, beziehungsweise weiß, wo es lang geht oder wo ich mir Dinge suchen kann und auch selbstkritisch hinterfragen kann und das einordnen kann. Und ich weiß nicht, ob die Ausbildung aktuell dafür die richtige Skills hergibt, weil die Ausbildung ja auch irgendwo ihre Grenzen hat, ne?
Ja, also ich finde, die Inhalte, die wir in der Ergotherapie gelehrt bekommen, in den Ausbildungen, dafür ist die Ausbildungszeit manchmal viel zu knapp.
Ja.
Also das hatte ich so immer das Gefühl, so die 3 Jahre. Ja gut, ich bin relativ unfertig von dieser Schule runter. Nicht unfertig im Sinne von, ja, jetzt kann ich keine Klienten behandeln oder so, aber ich habe gemerkt, okay, boah, da steckt noch so viel mehr dahinter. Irgendwie diese 3 Jahre, das langt überhaupt nicht aus. Also danach habe ich erst so ein bisschen das Lernen angefangen, was die Ergotherapie betrifft. Also von daher muss man sich natürlich Gedanken drum machen. Also nochmal grundsätzlich die Frage, du glaubst, eine Akademisierung wäre wichtig für den Direktzugang?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich bin allgemein für die volle Akademisierung auf Zeit irgendwann. Aber da war ich noch nicht fertig. Genau. Ich weiß tatsächlich nicht, ob da der Direktzugang wichtig ist oder ob das nicht vorher kommen kann oder in welchen Hinsichten auch immer. Weil der Punkt ist dieser. Und das ist jetzt ein bisschen anekdotische Evidenz, das muss ich zugeben, ne? Aber ich kenne so viele Ergos, die noch nie eine Uni gesehen haben, die
Ja, ich
rein die
auch.
Ausbildung gemacht haben, die aber so, so enorm gut sind in dem, was sie tun. Wahnsinnig toll an Patienten sind, die befähigen. Und wie gesagt, die haben keinen Bachelor, die haben keinen Master. Und dann denke ich mir, die wären perfekt für den Direktzugang.
Also ich kenne auch wirklich viele und muss auch sagen, ich glaube, die meisten Ergos, die ich so kenne in meinem Umkreis, haben nicht studiert und brauchen es auch nicht. Also es ist ja auch mal so eine Frage, brauche ich das gerade oder mache ich das auch ein bisschen für mich, ne? Also muss ja jeder für sich selber abwägen. Aber die ich dort kenne, die machen einen Bombenjob. Die kennen sich aus in der Ergotherapie, die leben die betätigungszentrierte Ergotherapie und haben jetzt auch, also wie gesagt, keinen akademischen Grad irgendwas erworben. Also von daher, da gehe ich absolut mit. Man muss halt schauen, dass man diese Wege flächendeckend über die Ergotherapie bekommt.
Ja,
Und da ist eben die
genau.
Frage, welche Wege geht man, ob dann direkt zu, ob eine Akademisierung da helfen kann oder ob man das föderale System eher sich nochmal anschaut und guckt, ob man da eine Einheitlichkeit hinbekommt, um ja eine gemeinsame Sprache zu entwickeln in der Ergotherapie, die ja schon besser geworden ist, muss man auch sagen. Ne? Ich glaube, das ist schon deutlich besser geworden, aber natürlich immer noch Luft nach oben. Und ich glaube, und mein Punkt ist auch dahinter, ich glaube, dass, und das hat mich auch ein bisschen bewegt, diese AOK-Zitate, dass wir uns aufgrund dieser Nicht-Einheitlichkeit, ne, sei es jetzt inhaltlich, aber auch, und das müssen wir gar nicht diskutieren, auch verbandstechnisch, ne, nach außen, wie wir auftreten, uns selber schwächen ja, letztendlich unseren Standschwächen in Deutschland, und dann auch die Möglichkeit, uns vielleicht wirtschaftlich manchmal besser darstellen zu lassen. Das, glaube ich, tatsächlich ist so ein Punkt, wo wir einfach ran müssen, um ja, in Zukunft, glaube ich, auch wirtschaftlich besser entlohnt werden zu können.
Das stimmt. Aber was ich hier noch, und ich finde es toll, dass du nochmal die Schleife gezogen hast zu deinem AOK-Zitat am Anfang, weil das weiß ich, dass es uns beide sehr in Wallung gebracht hat, was da mal wieder verzapft wurde, sage ich jetzt mal ganz salopp. Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Du hast einen Faden verloren. Das macht ja nichts.
Ich weiß es nicht. Ah ja, doch, jetzt wieder. Trotz aller Kritik, allem, was wir uns Ergos immer vorwerfen. Und wir haben, das ist, finde ich, eigentlich ziemlich lustig. Wir sind so in Selbstreflexion geübt, dass wir uns so selbst reflektieren und auch selbst kritisieren als Eigenperson und als Berufsstand, wie ich es gefühlt selten in einer Berufsgruppe erlebe. Ich bin natürlich in keiner anderen Berufsgruppe zugehörig. Natürlich erlebe ich es auch. Mein Mann ist Landwirt und natürlich wird dann da auch manchmal über andere Landwirte oder sowas, oh, was macht denn der da und so weiter und so fort. Aber es wird nicht so her, also nicht so, es herrscht nicht so ein schlechtes Bild über den Berufsstand, wie wir es manchmal von uns Ergos haben. Und deswegen mein Eingangsstatement zu dem, wir müssen auch gucken, wo wir herkommen, ne? Dass wir einfach, wir dürfen uns nicht so kasteien als Gruppe. Oh, was müssen wir erst noch können, bis wir uns erlauben, irgendwo hinzukommen. Wir haben so gute Leute. Wir sind eine gute, aufstrebende Gruppe, die wahnsinnig viele Kompetenzen hat. Und die würde ich mir wünschen, dass die noch mehr in den Vordergrund treten, statt dieses selbstkritische, oh nee, und da ist wieder jemand und das würde ich mir wünschen für die Berufsgruppe tatsächlich.
Das heißt, dass wir auch ein bisschen selbstbewusster werden sollen. Ich
Ja.
muss auch ganz kurz, wir schweifen trotzdem schon wieder, aber ist ja auch egal. Ich muss trotzdem mal ganz kurz eine Lanze brechen, trotzdem für unsere Berufsgruppe. Ich glaube, ich habe dir das letztens schon mal, glaube ich, per Voice mal gesagt, dass ich bin in anderen Foren und Facebook-Gruppen ja drin, weil ich ja auch andere Berufsgruppen leite. Und ich sehe Berufsgruppen, die sich dermaßen, wie soll ich sagen, angreifen gegenseitig. Also wirklich sich runtermachen und niedermachen. Ich will jetzt gar keine Berufsgruppe nennen.
Besser nicht.
Aber wenn ich dann zum Beispiel bei den Ergos reinschaue und mir das so durchlese, da wird auch inhaltlich mal kritisiert oder so. Aber man geht trotzdem vernünftig miteinander um. Das muss ich wirklich sagen, das ist mir wirklich aufgefallen. Und das finde ich richtig schön, dass wir die Fähigkeit haben, und das glaube ich wieder diese Reflexionsfähigkeit, uns Kritik trotzdem also dem Ding gegenüber zu sagen, aber jetzt nicht irgendwie persönlich und beleidigend zu werden. Und ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt bei uns, den ich wahrnehme. Und das sollten wir auch so beibehalten, diese Reflexionsfähigkeit.
Unbedingt.
Gut, sehr schön. Dann glaube ich, haben wir so Grundsätzliches besprochen, oder Sabrina?
Wir sind gespannt über eure Meinung. Also vielleicht habt ihr ja auch eine ganz andere. Vielleicht stimmt ihr uns zu. Vielleicht habt ihr Ergänzungen. Vielleicht sagt ihr nein, was der Robert gesagt hat. Um Gottes Willen, das kann gar nicht sein. Mir müsst ihr natürlich zustimmen, ist ja klar.
Ich habe ja gar nicht so viel geredet. Okay. Nein, aber
Nein.
wir werden die nächsten Male nochmal ein Thema aufmachen. Und zwar dann die Akademisierung vielleicht nochmal.
Also
Ganz
hatte ich mir
witzig.
schon aufgeschrieben,
Ja.
tatsächlich.
Ich musste gestern ganz kurz dran denken, Sabrina. Wir hatten ja eine Aufnahme mit Michael Schivak, ne?
Ja, das stimmt.
Und der Michael Schivak und ich sind jetzt, also nicht zusammengekommen sind wir von Pärchen, sondern haben
Oh.
zueinander gefunden. Das ist schon einige Jahre her. Ich glaube, fast über 10 Jahre oder so muss es jetzt schon her sein. Weil wir Protestvideos gemacht hatten. Akademisierung jetzt hieß es.
Ich kann
Das
mich
war.
erinnern.
Ja, das gibt es wahrscheinlich auch noch auf YouTube, glaube ich. Und wie lange dieses Thema eigentlich schon aufkommt. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass dieses Bestreben der Akademisierung, ich glaube, schon in den 70er Jahren ja schon das erste Mal aufgekommen ist. Und wir immer wieder vom Modellversuch zu Modellversuch springen. Von daher sehr spannend, wie lange eigentlich so ein Thema braucht, um ja vielleicht irgendwann so aufs Plateau zu kommen, dass wir es umsetzen können. Aber gut, da werden wir dann nochmal separat drüber sprechen. Ich würde jetzt tatsächlich zu der Frage oder zu dem Punkt kommen, dass du einen Satz vervollständigen darfst. Und zwar, wenn ich an der Ergotherapie-Ausbildung, und natürlich ist dieser Satz jetzt nicht einfach so gewählt, etwas ändern könnte, wäre es.
Zum einen eine Homogenität für die Ausbildung, aber auch, dass wir gestärkt werden, Entscheidungen selbst zu treffen, Risiken einzuschätzen, abzuwägen und gut zu erklären, warum wir was tun. Das klingt jetzt alles sehr nebulös, aber ne, was mir, also natürlich,
Sabrina
du
hat
hattest mit
Angst,
den.
sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen.
Nee, habe ich nicht in den. Ja, ab und zu schon, aber.
Nein, nein.
Aber hier ist es, ich finde es schwierig zu sagen, das brauchen wir in der Ausbildung
Okay.
komplett, damit wir den Direktzugang schaffen können. Damit ist es, weil ich glaube nicht, dass ich das alleine weiß. Ich glaube,
Finde ich
dass
gut.
das viele kluge Leute zusammen wissen müssen und sich austauschen müssen, dürfen, und jeder seine Vorschläge einbringen darf und da was Gutes zu sehen, damit man viele Perspektiven einfach sieht. Das ist mir wichtig. Aber als ich diesen Satz eben gehört habe, ist mir eben diese Homogenität wichtig, aber auch eben dieses Entscheidung treffen, Risiken abschätzen und eben, dass wir gut erklären können. Warum? Weil natürlich brauchen wir da noch mal ein bisschen mehr medizinisches Hintergrundwissen und so weiter und einfach auch das Risiken abschätzen. Klar, logisch. Was mir aber da ganz wichtig ist, sind auch noch Gesprächskompetenzen, die ich nach wie vor einfach extrem wichtig finde und immer noch einfach zu wenig in der Ergotherapie. Warum finde ich die wichtig? Ich finde die wichtig, damit wir wandelbar sind in verschiedenen Situationen, um auch nach außen hin zu erklären, was macht eigentlich unser Beruf hinsichtlich der Abgrenzung? Warum sind wir es wert, den Direktzugang zu bekommen? Was macht unsere Berufsgruppe aus? Warum sind wir so wichtig? Dem Patienten zu erklären, warum er zu uns kommt oder was sein Benefit ist, wenn er mit uns zusammenarbeitet, aber auch auf interprofessioneller Ebene zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir auch eine Rolle spielen. Und das sind natürlich immer verschiedene Ebenen, auf denen wir hier sprechen. Und deswegen ist es mir ganz arg wichtig, dass wir das lernen und noch verstärken und intensivieren und um den Direktzugang gut tragen zu können.
Super, dann lassen wir das genauso stehen. Ich sage jetzt nichts dazu. Du hast absolut recht. Sabrina, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich bin sehr
Dankeschön.
gespannt, ob
Gerne.
Rückmeldung kommt. Wie gesagt, schreibt gerne uns auch bei Instagram oder eine E-Mail unter Moment, info@performance-skills.de. War das richtig? Ja, ne?
Wuhu! Klapp, klapp, klapp.
Genau, schreibt, also auch wenn ihr es anders seht, ne, es ist ja, ich hatte ja in der ersten Folge schon gesagt, es ist unsere Meinung zu gewissen Themen und das heißt nicht, dass das richtig sein muss. Ne? Also faktisch natürlich versuchen wir schon immer richtig zu liegen, aber eben es gibt verschiedene Meinungen dazu und das ist auch in Ordnung. Und schreibt uns gerne ganz ja, produktiv, ob ihr es vielleicht anders seht, ob ihr es auch so seht, wo sind Hürden, wo sind vielleicht auch Chancen im Direktzugang und das Thema Akademisierung machen wir dann nochmal extra auf. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch ein bisschen Sprengstoffpotenzial vielleicht hat. Also, in dem Sinne, danke nochmal, Sabrina und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis dahin, ja, alles Gute und passt auf euch auf. Ciao, ciao.
Tschüss.
Performance Skills, der